Im letzten Frühling, an dem Eurovision Song Contest, hat ja das Lied vom Schweizer, vom Nemo, hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Aber nebendran noch ein Lied von einer irischen Sängerin, die anscheinend, die hat sich selber als Hex bezeichnet und hat, so hat man es jedenfalls gesagt, in dem Lied irgendein satanisches Ritual aufgeführt. Und nach dem Halbfinal, am Freitag war es, glaube ich, war ein grosser Aufschrei, gerade bei allen Christen. Und es wurde gefordert, dass SRF sagt oder irgendwie bekannt gibt, dass nachher beim Final, dass man dann sagt, die Kinder sollen doch bitte nicht anschauen, wenn die Darstellung kommt, der Beitrag. Und das hat SRF übrigens auch gemacht. Und als ich über das nachgedacht habe, habe ich Folgendes, ist mir so ein bisschen Sinn gekommen. Einerseits bin ich absolut auch der Meinung, dass so etwas, ich habe es selber nicht gesehen und das Lied auch nicht gehört, darum ist es ein bisschen vom Hören sagen, aber dass so etwas Platz hat bei einem Eurovision Song Contest, finde ich nicht, finde ich blöd oder bringt oder was auch immer, ist ein Seich. Und natürlich hätte ich auch nicht wollen, dass meine Buben diesen Beitrag sehen, das satanische Ritual, was auch immer. Das war mein erster Gedanke. Und nachher habe ich dann aber gedacht, noch, was ich nicht gehört habe von gar niemandem, ist die Idee, dass man auch einfach hätte abschalten können. Und nicht herschauen. Also mir ist Gott so, also es gibt auf meiner Fernbedienung daheim das gesegnete Knöpfchen, wo man den Fernseher ausschalten kann. Und man hätte auch einfach können sagen, liebe Leute, schaut euch das nicht an. Und liebe Kinder, mit, ihr habt am 10 Uhr nichts mehr zu suchen, wenn ihr noch nicht 12 sind oder was auch immer, vor dem Fernseher. Aber das habe ich nicht gehört. Manchmal würde es auch einfach helfen, nicht herzuschauen oder nicht herzuhören oder einfach auszuschalten. Das ist so ein kleines Beispiel, das mir in den Sinn gekommen ist, wenn wir heute über das Thema reden, vom Teufel, von trügerischen Ideen. Wir sind ja in dieser Predigtreihe drin, die wir letzte Woche gestartet haben, und wir beschäftigen uns eigentlich mit Widerstand in unserem Leben, Widerstand auf dem Weg mit Jesus. Und ich bin der Überzeugung, dass die sehr real sind und dass wir tagtäglich mit so Widerständen zu kämpfen haben. Und die Bibel, das Neue Testament, redet eigentlich von drei grossen Gegnern von unserer Seele, von unserem Leben. Das habe ich letztes Mal gesagt. Es redet vom Teufel, es ist redet vom Fleisch und es ist redet von der Welt. Und wir werden uns in diesen Wochen mit all diesen Themen mal beschäftigen. Und ich habe letztes Mal gesagt, die zentrale Aussage von dieser Predigtreihe könnte man so formulieren, das ist angelehnt an ein Buch von John Mark Comer. Was uns schaden will, sind trügerische Ideen, also Lügen, die in uns innen verkehrte Wünsche stimulieren. Also ich habe irgendeine Idee und dann denke ich innerlich, ja, das stimmt eigentlich, auf das habe ich schon lange Bock gehabt. Das stimmt, das könnte ich mir schon lange mal gönnen oder was auch immer. Verkehrte Wünsche, die in einer gottfernen Gesellschaft zur Norm werden. Wir leben in einer Zeit, wo der Mainstream, unsere Welt, sagt, hey, du kannst alles machen, du kannst dir alles leisten, du darfst dir alles erlauben, you only live once und so weiter, YOLO-Generation, bla bla bla. Und das ist die Welt, die dann verstärkt, was wir vielleicht an Lügen gehört haben, die sich in uns zu einem Wunsch gebildet hat. Und heute reden wir eben über den ersten Gegner. Wir reden über das personifizierte Böse. Wir reden über den Teufel. Und ich weiss, in unserer Gesellschaft über den Teufel zu reden, wie es Noemi schon angedeutet hat, da wird oft belächelt. Das wird einfach so gesagt, gut, das ist ein uraltes Konzept, Mittelalter, hat man sich gegenseitig Angst machen mit dem Teufel und so weiter. Wissen wir doch alle, wir sind ja gut aufgeklärt, dass es das alles nicht gibt. Oder das andere Extrem ist, dass man anfängt mit dem Zeug spielen, dass man anfängt so eine komische Faszination entwickeln fürs Böse, fürs Düstere, fürs Dunkle, wie eben vielleicht die irische Sängerin am Song Contest. Und in seinem Buch «Dienstanweisungen an einen Unterteufel» von C.S. Lewis kann ich sehr empfehlen. Es ist eine Satire, also man muss alles verkehrt umlesen gedanklich, aber es ist sensationell. Er sagt in seiner Einführung: Es gibt unter uns Menschen zwei Irrtümer über die Teufel, die beide gleich falsch sind, aber auf eine ganz unterschiedliche Art. Der erste Irrtum besteht darin, nicht zu glauben, dass es sie gibt. Der zweite ist eine ungesunde Neigung, sich ständig mit ihnen, also mit dem Bösen, mit dem Teuflischen, zu beschäftigen. Und letzte Woche haben wir die Geschichte angeschaut vom sogenannten Sündenfall. Wenn ihr die Predigt noch nicht geschaut habt, das ist so eine Basis. Und ich lade euch herzlich ein, die noch nachzuschauen. Die ist auf unserem YouTube-Kanal von der Lenzkirche. Die gibt so wie eine Grundlage. Und dort haben wir über den Sündenfall geredet und gesehen, dass dort hat sich der Teufel in Form von einer Schlange verkleidet oder wie auch immer und ist zu der Eva gekommen und hat mit Lügen sie dazu gebracht, etwas für sie sehr Negatives und Schreckliches, so schreckliche Konsequenzen gehabt hat, dass sie etwas macht in die Richtung. Und heute möchten wir hineinschauen, was Jesus denn über den Teufel zu sagen gehabt hat. Weil Jesus ist der Lehrer, wo wir uns daran orientieren wollen. Und wir tauchen ein ins 8. Kapitel vom Johannesevangelium. Wenn ihr mal wollt, das auch daheim nachlesen, das ist ein relativ langes Kapitel, die zweite Hälfte, redet Jesus ausführlich. Unter anderem über den Teufel, aber er redet vor allem auch über das Thema von Wort und Lüge und den Teufel. Und ein paar Vers daraus möchte ich euch vorlesen. Vers 31 bis 34. Dort heisst es: Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Was mir da wichtig ist, da können wir viel darüber sagen, was mir wichtig ist da, ist, dass Jesus ganz enge Verknüpfung macht zwischen Wort und Freiheit. Was er eigentlich sagt, ist, wenn wir die Wort in uns haben und die Wort vor allem ausleben, dann werden wir viel Freiheit haben, eine grosse Freiheit in unserem Leben. Das Problem ist ein bisschen, dass wir heutzutage Begriffe wie Wort und Freiheit so brauchen, wie sie Jesus definitiv nicht gebraucht hat. Wir reden von Wort und meinen das, was ich als wahr empfinde. Das ist so meine Meinung. Aber da ist nicht die Rede von Meinung da. Es ist die Rede von Wort. Und Jesus hat den Anspruch, dass er die Wort vermitteln hat. Dass er weiß, was das Wort ist und das Wort verkörpert. Darum ist es übrigens so wichtig, Jesus nicht nur als Gott und Gottes Sohn und für uns gestorben am Kreuz anzuschauen, sondern es ist so wichtig, Jesus als Lehrer in unserem Leben zu haben. Als der allerbeste Lehrer, der je auf dieser Welt gelebt hat. Dass wir ernst nehmen, was er sagt und auch versuchen, in unser Leben umzusetzen. Weil Wort ist die beste Kur gegen Lügen. Das beste Gegenmittel. Und darum hat Jesus so viel gelehrt. Und darum ist Jesus zuerst einmal als Rabbi auftreten unter den Juden. Weil er mit dem Wort gekommen ist, weil er mit der Lehre gekommen ist. Interessant ist ja auch der Satz da, wo die Juden zu ihm sagen, wir sind gar nicht Sklaven gewesen. Die haben wahrscheinlich in dem Moment gerade ihre Bibel vergessen. Weil im zweiten Buch Mose lesen wir davon, dass sie mal Sklaven gewesen sind in Ägypten. Und Jesus geht gar nicht weiter darauf ein. Sein Punkt ist, dass er sagt, jeder Mensch kann auf eine Art von etwas ein Sklave sein, auch wenn er äußerlich frei ist. Oder unsere Definition von Freiheit landläufig ist, ich kann machen, was ich will. Aber Jesus sagt, wenn du Sachen machst, wo du nicht kannst aufhören, dann bist du Sklave von dem. Wenn jemand eine Sucht hat, wenn jemand nicht kann aufhören, gewisse zerstörerische Sachen zu machen, dann ist er eigentlich Sklave von dem. Dann ist er nicht wirklich frei. Und darum habe ich mal Freiheit ein bisschen provokativ so definiert. Freiheit bedeutet auch, Sachen können sein zu lassen, die wir gerne machen würden. Freiheit ist nicht nur, dass ich alles mache, was ich gerne will, sondern Freiheit ist auch, etwas nicht zu machen, obwohl ich es gerne würde. Jemand so richtig zusammenschiessen und ich habe Freiheit, es nicht zu machen. Irgendetwas mir anzuschauen im Internet und ich habe Freiheit, es nicht zu machen. Das ist auch Freiheit. Und jetzt in dem Zusammenhang von Wort und Freiheit redet Jesus jetzt vertieft über den Teufel. Das ist einer der längeren Abschnitte, wo er eben über den Teufel lehrt. Und wir überspringen hier ein paar Verse, die dürft ihr euch gerne mal später noch nachlesen. Aber im Vers 43 sagt er ganz etwas Wichtiges. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Jetzt wird es sehr provokativ von Jesus. Ich merke immer, wenn man so sagt, ja, Jesus hat einfach so nette Sachen gesagt und ist so ein Guter gewesen. Und weißt du, Jesus, den verstehe ich. Der Gott vom Alten Testament, nein, das ist schwierig, aber Jesus, also, Schaut mal, was er da sagt. Er sagt, ihr stammt vom Teufel. Der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Also es ist sehr kompakt, was Jesus da alles sagt. Wenn Jesus da vom Teufel redet, braucht er den griechischen Begriff Diabolos. Und Diabolos ist eigentlich ein zusammengesetztes Wort und kann am wörtlichsten übersetzt werden mit «der, der alles durcheinander bringt». Also man könnte übersetzen «der Durcheinanderbringer», wenn es das Wort auf Deutsch gibt. Also er ist der, der alles durcheinander bringt. Denn manchmal wird der Teufel auch Satan genannt im Neuen Testament. Das ist eigentlich vom Hebräischen und bedeutet der Oberste von allen bösen Mächten. Also der Oberste, Satan. Dann wird er manchmal auch einfach als der Böse betitelt. Manchmal auch als der Verführer, der Zerstörer und so weiter. Das sind alles Titel für den Teufel, für den Diabolos. Und für Jesus ist da ziemlich klar, ich habe es mal so formuliert, Jesus ist davon ausgegangen, dass es den Teufel gibt. Oder man könnte es auch ein bisschen einfacher formulieren, Jesus war sicher, dass es den Teufel gibt. Und Jesus bezeichnet ihn auch als Herrscher der Welt an verschiedenen Stellen. Also der Teufel ist das mächtigste und das einflussreichste Wesen in dieser Welt. Und wo der Teufel versucht, wo der Teufel Jesus versucht in der Geschichte, die wir vorher von der Noemi gehört haben, sagt der Teufel von sich selber, wir gehören alle reich von dieser Welt. Und Jesus korrigiert ihn nicht. Also für Jesus ist klar, hinter allem Bösen, hinter allem Schwierigen, hinter allem Zerstörerischen in dieser Welt steckt noch eine tiefere Kraft. Das Böse hinter allem Bösen ist der Teufel, das personifizierte Böse. Und all das, was in unserer Gesellschaft an Schlimmem passiert, all das, was in unserer Gesellschaft oder in unserem persönlichen Leben an Bösem und Schlimmem passiert, dort ist der Teufel der eigentliche Ursprung, der Autor dahinter. Der John Mark Comer formuliert das in seinem Buch, finde ich noch gut zusammengefasst. Er sagt, wenn das Motto von Jesus lautet, wie im Himmel so auf Erden, dann heisst das vom Teufel wie in der Hölle so auf Erden. Also wir sehen hier, da krachen zwei völlig verschiedene Absichten aufeinander. Und Jesus hat genau gewusst, dass sein Kampf in dieser Welt primär gegen den Bösen, gegen den Teufel selber geht. Im 1. Johannes 3,18 wird es so zusammengefasst. Dort heisst es, doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Und das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Der definitive Sieg über den Teufel hat Jesus schon am Kreuz errungen. Das ist nicht etwas, was noch in der Zukunft kommt. Aber das heisst wegen dem nicht, dass es Böse auf dieser Welt nicht gibt. Das wissen wir alle. Es ist immer wieder verglichen worden wie mit dem sogenannten D-Day im Zweiten Weltkrieg. Das war der Wendepunkt in der Normandie damals, im Zweiten Weltkrieg. Aber es hat noch mehr als ein Jahr gedauert, bis der Krieg dann wirklich fertig war. Und so ist auch Auferstehung, Tod und Auferstehung von Jesus der Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Ab dort ändert sich alles. Aber der Teufel ist immer noch dran, versuchen, sie mit seiner letzten Macht und Kraft Böses zu tun in dieser Welt. Also für Jesus ist klar, dass es den Teufel gibt. Und als nächstes sagt er dann auch noch, er sagt, er war von Anfang an ein Mörder. Das ist eine interessante Formulierung. Also es heisst, der Teufel will immer Leben zerstören und beenden. In einem anderen Zusammenhang, Johannes 10,10, sagt Jesus, der Dieb kommt, um die Schafe zu stillen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Auch da wieder ist die Rede vom Teufel als der, der töten, Verderben bringen, kaputt machen. Also der Teufel, das ist der zweite Punkt, will Tod in die Welt bringen. Also überall, wo er Leben findet, will er es zerstören. Überall, wo er Schönheit findet, will er es verunstalten. Überall, wo er Einheit findet, will er es irgendwie zerschlagen. Das ist immer die Absicht vom Teufel. Und der Punkt ist, dass wir diesen Kampf, dass Tod in die Welt gebracht wird, den erleben wir tagtäglich. Den erleben wir zum Beispiel in unserem eigenen Leben, wenn wir mit irgendwelchen Süchten zu kämpfen haben, mit irgendwelchen Mustern in unserem Leben, wo wir die ganze Zeit wieder denken, Mann, wieso tue ich Sachen, die ich ja gar nicht will, und tue sie trotzdem. Aber wir erleben den Kampf auch, wenn wir mit grossen Ängsten zu kämpfen haben, wenn wir mit grossen Sorgen zu kämpfen haben. Das ist der Kampf, den wir, glaube ich, alle tagtäglich erleben. Und dann erleben wir nicht nur in unserem persönlichen Leben, ich glaube, wir erleben dann auch in unserer Gesellschaft. Und ich will hier jetzt nicht grauenhaft schwarz malen und dass alles immer schlimmer wird. Aber Sache ist schon, dass zum Beispiel das Christentum in unseren westlichen Ländern immer mehr an Boden verliert. Die Aussagen, die Geschichte von Jesus, viele Leute kennen die gar nicht mehr. Sie wissen gar nicht, was die gute Nachricht ist. Sie wissen so viel von dem nicht mehr. Also wir verlieren da auch an Boden. Und auch das ist Teil von dem Kampf. Und in der Lehre von Jesus über den Teufel sagt er dann auch noch, wie er vorgeht. Über das habe ich auch schon kurz geredet, aber Jesus sagt es dann einmal sehr deutlich, das ist der dritte Punkt. Er sagt, dass der Teufel seine Ziele mit Hilfe von Lügen erreicht. Er sagt so, Jesus, wenn er lügt, also der Teufel, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Also er macht da wie einen, wenn Gott die Quelle von allem Guten und vom Licht und von der Wahrheit ist, dann ist der Teufel die Quelle von aller Lüge, von aller Täuschung und von aller Unwahrheit. Man könnte auch sagen, die Sprache vom Teufel ist Lüge, die Muttersprache. So wie wir irgendeine Muttersprache haben, so ist die Muttersprache vom Teufel das Lüge. Alles, was er sagt, ist falsch. Alles, was er sagt, geht in Richtung von einer Lüge. Und der geistliche Kampf in unserem Leben ist, dass wir gegen diese Lüge uns wehren. Ich weiss jetzt nicht, was du so im Kopf hast, wenn du den Begriff geistlicher Kampf hörst. Vielleicht denkst du so an Geisteraustreibung, Exorzismus, irgendwelche schlimmen Träume, die zum Beispiel Kinder haben manchmal, oder mysteriöse Krankheiten, grosse Katastrophen. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die im Endeffekt einem Bösen zugeschrieben werden können. Aber interessant ist, dass Jesus da nichts erwähnt von all diesen Sachen. Jesus redet von Lüge und Wort. Und er sagt, der Kampf ist ein Kampf um die Worte. Gegen die Lüge in unserer Welt und in uns selber. Und jetzt müssen wir uns vielleicht noch schnell mit dem Begriff Wort beschäftigen. Das ist so ein philosophischer Begriff, der heutzutage ganz anders gebraucht wird, habe ich schon gesagt, als er ursprünglich gedacht gewesen wäre. Landläufig verstehen wir unter Wort heute das, was ich als wahr empfinde. Das, was meine Meinung ist. Ja, ich finde, das ist noch wahr, aber das finde ich ist nicht wahr. Der Punkt ist nur, ich glaube, es ist ein bisschen etwas anderes. Und mir gefällt die Definition, ich habe sie euch hier mitgebracht, Wahrheit ist Realität oder das, was der Realität entspricht. Also, ein kleines banales Beispiel. Wenn ich vor einer Klippe stehe und da unten ist das Meer, dann gibt es nur ein Wort. Wenn ich hier runterkomme und es ist ein bisschen mehr als nur 2-3 Meter, dann werde ich mich wahrscheinlich schwer verletzen oder sterben. Wenn ich hier oben bleibe, werde ich leben. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Ich kann nicht sagen, weißt du, ich wünsche mir ein bisschen andere Wahrheit. Ich wünschte mir, dass ich hier reingumpen könnte, dass ich hier fliegen könnte. Das ist nicht Realität. Das ist nicht Wort. Gut, denkst du vielleicht, das ist ein banales Beispiel. Aber ich meinte, wir leben in einer Zeit, wo wir fest daran arbeiten, Worte so zu verdrehen, dass es dann unseren Worten entspricht. Aber wenn wir denken, Wort ist Realität, dann kann man es manchmal nicht so einfach verdrehen. Zum Beispiel wird in unserer Gesellschaft gesagt, dass Scheidungskinder, dass für die ist das überhaupt kein Problem, dass die das super gut wegstecken können. Aber ganz viel Realität zeigt, dass Kinder massiv leiden unter Scheidungen. Und Freunde, ich sage wegen dem nicht, dass man das nicht auch heilen kann und dass das wieder in Ordnung kommen kann. Aber die Realität ist die Wahrheit, dass in einer Scheidung immer Kinder ganz fest unterdurch müssen. Oder nehmen wir die Wort oder die Realität von heutzutage, dass man sagt, ja, Heutzutage ist das ja schon längst nicht mehr so normal, dass man sagt, ja, Sex gehört in die Ehe und so weiter. Das ist heutzutage nicht mehr die Worte. Aber, oder man sagt, ja, man muss ausprobieren, bevor man heiratet, ob das auch geht und so weiter. Und sowieso, ein bisschen Erfahrung wäre noch gut, verschiedene Partner und so, dass man dann ein bisschen weiss, bla 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 bla. Fakt ist, die Realität ist, dass Beziehungen, von Leuten, die mehrere Partner haben nacheinander oder auch gleichzeitig, dass die Beziehungen nie lange haben. Und es gibt sogar die Studien, die sagen, seit den 1960er Jahren haben die Leute im Westen weniger Sex. Schlichtweg, weil sie öfter wechseln. Und nie wirklich die Tiefe kann entstehen, wo eine Ehe, oder wo eine Ehe das Ziel ist davon. Auch da Wort und Realität. Oder zum Beispiel auch Entschuldigung, jetzt habe ich da gerade den Faden verloren. Nein, egal. Ich hoffe mit dem nur sagen, wenn man beim Thema Wort schneller an Realität denken und weniger so ein philosophisches Ding daraus machen, ja, es ist halt ein bisschen schwierig, was ist Wort und so, der Pilatus hat schon gesagt, was ist eigentlich Wort, bla bla bla. Wenn man mir sagen, okay, wir schauen uns an, was ist denn die Realität im Leben? Ah ja, jetzt ist mir der Sinn gekommen. Wenn man Sex hat außerhalb der Ehe, ist eine Realität auch, dass es Kinder geben kann. Bei allem Guten, Verhüten und so weiter, ist oft eine Realität, dass es Kinder gibt. Und wenn dann Kinder da sind, ist das eine Realität und eine Wahrheit, die kann man dann nicht einfach so unter den Teppich schieben. Also ich plädiere dafür, dass wir in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr über Realitäten reden. Oder auch in unserem Leben, wir müssen nicht gerade in der Gesellschaft über das reden. Aber wir müssen ein bisschen mehr über Realität reden. Und nicht über irgendein philosophisches Konstrukt von Wort. Also, das ist das, was Jesus lehrt über den Teufel an dieser Stelle. Und dann ist aber die grosse Frage, okay, wie widerstehen wir jetzt dem? Gibt es da etwas? Können wir das überhaupt? Und Jesus hat das vorgelebt. Er selber hat dem Teufel widerstanden. Und die Szene in der Wüste, die Noemi vorher vorgelesen hat, ist wie ein Spiegelbild von dem, was Eva erlebt im Garten. Ich lese auch kurz nochmal den Abschnitt vor. Es fängt so an, Lukas 4. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Ich habe mich immer gewundert, was macht da Jesus genau? Wir haben doch gerade letzte Woche darüber geredet, dass dann, wenn wir allein sind, sind wir doch eher anfällig auf die Lügen vom Teufel, oder? Kennt ihr das? Plötzlich sind da Stimmen da, plötzlich sind da Ideen da. Und Jesus geht da scheinbar allein und freiwillig in die Wüste. Und dann isst er auch noch nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde ein bisschen ranzig, wenn ich zu wenig gegessen habe oder nicht bald wieder etwas essen bekomme. Ich glaube, das ist ein bisschen etwas bei den Männern. Egal. Aber da denkt man doch, Jesus, warum? Warum machst du das so schwierig? Nimm doch irgendeinen Kollegen mit und dann noch ein bisschen Brot und dann ist das Ganze einfacher, wenn dann der Teufel zu dir kommt. Mittlerweile glaube ich, und ganz viele Theologen haben auf das hingewiesen, dass es genau andersrum ist. Statt von dieser Frucht zu essen, wie die Eva von dieser Frucht gegessen hat, fastet Jesus. Und das Fasten macht ihn nicht schwächer, sondern es macht ihn stärker. Es macht ihn nicht schwächer, sondern es bereitet ihn vor für den Kampf mit dem Teufel. Denn der Kampf findet in einer Wüste statt. Bei Eva war es im Garten. Die Wüste ist ein Bild durch die ganze Bibel durch für die Verbannung, den Exodus. Der Zustand außerhalb vom Paradies. Dort, wo Gott nicht hat wollen, dass der Mensch hin muss. Aber dort, wo der Mensch lebt, in der Wüste. Und dort in der Wüste begegnet Jesus dem Teufel. Und der Angriff vom Teufel, die Angriffe sind ganz ähnlich wie dort bei der Eva. Der Teufel tut zuerst einmal Zweifel schüren. Bei der Eva hat er gesagt, ich weiss dann also nicht, ob Gott wirklich so ein Guter ist, wenn er so tut. Der hat sicher noch so ein bisschen böse Absichten. Und bei Jesus ist es folgendes, Vers 3 heisst, da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Zack, Zweifel sind schon da. Im Kapitel vorher sagt der Vater im Himmel über Jesus die berühmten Sätze oder die berühmten Worte, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und es ist ein direkter Angriff auf das, wenn der Teufel sagt, also wenn, sind wir uns nicht ganz sicher, oder? Aber wenn du wirklich geliebt bist vom Vater und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann. Und da sind schon Zweifel und Fragen. Also die Versuche vom Teufel sind wahnsinnig raffiniert und wahnsinnig manipulativ. Und es ist ja so, der Teufel sagt dann zu Jesus, mach doch aus dem Stein da ein bisschen Brot und komm doch da ein bisschen von dem Tempel oben runter, das gibt ein bisschen eine Show und dann tu dich noch von mir verbeugen, dann ist nachher die ganze Welt dir. Und was der Teufel da beabsichtigt, ist nicht Jesus so zum klassischen Sündigen zu verleiten. Er will nicht unbedingt, dass Jesus jetzt lügt oder stillt oder Ehebruch begeht. Vielleicht das, was wir uns so gerade beim Thema Begriff Sündigen in den Sinn kommen. Der Teufel spielt direkt auf die Wünsche von Jesus an. Jesus ist in die Welt hineingekommen, um sein Reich aufzurichten. Jesus ist in die Welt hineingekommen, um Einfluss zu nehmen. Aber nicht auf die Art, wie es der Teufel ihm vorschlägt. Und genau auf diese Wünsche zielt der Teufel ab. Und genau so ist es auch in unserem Leben. Ich habe es mal so formuliert. Die Versuchung von Jesus war, sich das Richtige auf die falsche Art zu nehmen. Und ich glaube, das ist in unserem Leben auch so. Wir haben vielleicht irgendeinen Wunsch und der Wunsch ist nicht einmal schlecht. Und wir haben irgendeinen Traum und der Traum ist nicht einmal schlecht. Aber irgendjemand, der Teufel redet uns ein, dass wir uns das auf die falsche Art holen. Die Befriedigung oder das Ansehen oder das Geld oder das Glück oder was auch immer. Und Jesus antwortet jedes Mal mit der Bibel. Und es ist faszinierend, das ist ein Kampf zwischen dem Teufel und Jesus. Aber da ist kein Geschrei, da sind keine Schwerter. Da geht es um Gedanken, da geht es um Lügen, da geht es um Wort. Und Jesus siegt am Ende. Der Teufel gibt ihn dann auf und geht weg ein Zeitchen. Jesus siegt und zwar durch Stille und durch Gebet. Das sind die zwei Waffen von Jesus. Und die werden wir noch kurz anschauen, was das für uns bedeutet. Ich glaube, die beiden Gewohnten von der Stille und von der Bibel lesen, sind ganz entscheidend wichtig, wenn wir wollen, dem Bösen in unserem Leben und in dieser Welt widerstehen, auf eine gute Art. Und bei der Stille und Einsamkeit, das habe ich auch schon gesagt, geht es nicht einfach nur darum, dass wir uns irgendwie zurückziehen und ein bisschen Me-Time haben und noch ein nettes Buch lesen und irgendwie noch ein bisschen baden und so. Das ist alles nett. Aber Stille und Einsamkeit, wie Jesus sie gelebt hat, bedeutet, dass wir uns in der Stille den Lügen stellen in unserem Leben. In der Stille kommen diese Sachen auf. Und in der Stille stellt sich plötzlich die Frage, lasse ich denn auf die Stimme vom Teufel? Lass ich dann auf die Lügen? Lass ich dann auf das, was mir einredet, ich bin nicht genug oder das ist nicht gut oder du sollst noch mehr und du bist was auch immer? Oder lass ich auf die Worte von Jesus? Lass ich darauf, dass er etwas ganz anderes sagt über mein Leben? Und das passiert in der Stille. Und darum nimm bitte die Frage mit, wo hast du in deinem Leben ein bisschen Zeit und Raum für Stille? Damit du dich diesen Lügen kannst stellen, zusammen mit Gott. Mach das nicht allein. Sonst ist wahrscheinlich wie Eva. Mach das wie Jesus in der Kraft vom Heiligen Geist. Über das werden wir nächste Woche dann nochmal mehr reden. Und dann, Jesus kämpft mit der Bibel. Das ist das zweite Wichtige. Ich finde es spannend. Jesus kämpft gegen den Teufel nicht mit Logik. Er sagt nicht, komm, da bringt doch nichts von dem Tempel runterzukommen oder was auch immer. Er kämpft mit der Bibel. Er bringt 3 Bibelworte als Antwort auf die Lügen. Und das ist nicht so in Art Zauberspruch, oder? Wo man denkt, ja, jetzt muss ich einfach den Spruch genau kennen und dann in dem Moment muss ich sagen und dann sage ich es falsch. Weil interessant ist, der Teufel hat auch mit Bibelsprüchen geschafft. Das ist noch fies. Es geht um etwas viel Tieferes. Jesus ist so sehr in dieser Wort, in dieser Weisheit, in diesem Wort von Gott verankert, dass das einfach in dem Moment rauskommt, was das Tiefste in ihm drin ist. Und darum, dass ich da mal mit aller Klarheit gesagt habe, wenn wir sagen, wir Christen sollten die Bibel lesen, und vielleicht hast du das auch schon, sagst du immer wieder, ach, ich sollte ein bisschen mehr Bibel lesen. Das Ziel ist nicht das Bibel lesen. Bibel lesen ist immer Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, dass die Worte von Gott, die Weisheit, die Worte von Gott, tief in unserem Herzen, in unseren Gedanken sind, dass sich unsere Gedankenmuster verändern. Das ist das Ziel. Nicht, dass man abhögeln und sagen, ja, heute habe ich die Bibel gelesen. Leck, letzte Woche habe ich 5 Mal die Bibel gelesen. Puh, da gibt es sicher schon noch. Ich habe das Gefühl, wir tendieren manchmal in die Richtung, dass wir denken, das Ziel ist einfach, dass wir die Bibel gelesen haben. Freunde, das Ziel ist, dass die Worte in unserem Kopf ankommt. Und auch wenn du eine Woche lang, 2 Wochen lang, einen Monat nur einen einzigen Vers jeden Tag meditierst und das in deinem Leben etwas verändert, dann hast du mehr Bibel gelesen als einer, der vielleicht denkt, ich sollte jetzt in einem Tempo irgendwie den ganzen Hesekiel durchlesen. Am Schluss des Tages hat er aber nichts, wo er sich daran erinnert. Also das darfst du auch mal machen. Hesekiel in einem Rutsch durchlesen, alles gut. Aber das Ziel ist es anders. Und da möchte ich euch einfach ermutigen. Und konkreter Tipp. Nimm dir doch für die nächste Woche oder auch 2 Wochen einfach einen Abschnitt aus der Bibel vor. Vielleicht kommt dir gerade einer in den Sinn. Vielleicht dein Lieblingsvers, vielleicht dein Kompvers. Vielleicht zum Beispiel Psalm 23, habe ich letzte Woche darüber geredet. Philipper 4, 4 bis 8 wäre auch so einer. Kolosser 3, 1 bis 17 wäre auch so einer. Einfach mal sagen, ich tue mich 1 Woche, 2 Wochen nur mit diesen Versen beschäftigen. Ich lese sie vielleicht am Morgen, bevor ich ins Haus gehe, am Mittag, in der Mittagspause, am Abend, bevor ich schlafe. Und dann schaue ich, was Gott anfängt, durch den Vers zu mir reden und was ich anfängt zu verändern in meinen Gedankenstrukturen. Und ich glaube, dann fangen wir an, mehr und mehr so zu leben, wie Jesus das gelebt hat. So die Worte in uns, dass wir wieder stehen können, wenn die Angriffe kommen. Und Freunde, die Angriffe kommen. Jeden Tag. Ich werde abschließen noch mit dem Gedanken, es kann sein, dass du jetzt heute durch die Predigt durch, dass ich dich vielleicht ein bisschen beängstigt hat und denkt hast, oh Mann, jetzt hat er mega viel über den Teufel geredet und sollte man überhaupt das und so und man sollte sich ja nicht zu fest damit beschäftigen. Ich wollte einfach aufzeigen, dass der Teufel, glaube ich, oft anders auftritt, als wir es meinen. Nicht unbedingt so sehr in Form von einer Hexe, sondern vielleicht mehr in Form von dem Gedanken in uns. Hey, hast du gesehen? Der hat mich heute keinem komisch angeschaut. Und zack, ist der Gedanke da. Und zack, denkt man, ja, der ist ja wirklich ein Mühsamer. Und gestern habe ich gesehen, was der alles Dummes gemacht hat. Ich glaube, ich muss dem da sagen. Kann alles wahr sein. Kann auch alles gut rauskommen. Aber ich wollte nur darauf sensibilisieren, dass das sehr subtil sein kann. Und wenn wir Angst haben im Blick auf den Teufel, dann müssen wir genau das andere machen. Wir müssen auf Jesus schauen. Weil er, wie ich am Anfang schon gesagt habe, hat am Kreuz den Sieg über den Teufel errungen. Der Paulus schreibt im Kolosser 2,15, das ist heute der Abschluss. Er sagt, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Am Kreuz hat Jesus den Teufel besiegt. Ein für alle Mal. Er hat gezeigt, dass die Liebe stärker ist als die Zerstörung. Er hat gezeigt, dass das Leben stärker ist als der Tod. Und das ist etwas, wo wir immer wieder darauf schauen müssen. Es ist etwas, wo wir immer wieder feiern müssen. Es ist etwas, was wir machen, wenn wir heute das Abendmahl feiern. Dass wir feiern, dass Jesus den Teufel besiegt hat. Und das bedeutet nicht, dass es nichts mehr Schlimmes gibt in unserem Leben. Aber das gibt uns Hoffnung. Das gibt uns Zuversicht. Und nachher, wenn wir Zeit haben fürs Abendmahl, du darfst gerne, es hat 3 verschiedene Posten, du darfst gerne hinterher gehen oder da vorne kommen und das Abendmahl nehmen, dann schau doch in dein Leben rein. Und schau, wo du vielleicht noch mit Lügen rumlaufst, wo du vielleicht mit Lügen zu kämpfen hast, wo du vielleicht eine Versöhnung brauchst. Und red mit Jesus über das. Und es hat auch Leute hinten, die gerne mit dir beten. Daniela steht, der Johnny steht. Vielleicht willst du auch mit deinem Banknachbar über das reden oder beten. Aber lass uns auf Jesus schauen, weil er ist der Sieger. In dem Innen, wo uns vielleicht manchmal auch Angst macht. Ich werde noch beten. Jesus, von Herzen danke, wenn wir dir sagen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du den Weg auf dich genommen hast. Und dass du den Sieg errungen hast. Und dass wir uns nicht müssen, dass wir nicht Angst haben vor dem Teufel, sondern verstehen, wie er wirkt in unserem Leben oder versucht zu wirken. Und wir bitten dich jetzt für die Zeit vom Abendmahl, dass du zu uns redest, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Zeig du uns, wo du noch vielleicht etwas, wo du Licht reinbringen willst, wo du Worte reinbringen willst. Komm du mit deiner Wort. Und ich bitte dich auch, ja, dass wir das vor dich bringen können, was uns vielleicht noch beschäftigt. An Versagen, an Sünde. Danke, dass du uns einen Neuanfang schenkst, dass du uns Vergebung zusprichst. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen. Und dass du uns einladest an diesen Tisch. Als deine Freunde. Als denen, die du vergeben hast. An dem Tisch, wo es Heilung und Versöhnung und Wiederherstellung gibt. Amen.